Wie viele Marathons gibt es denn hier, die am 18. Mai laufen werden? Oder die überlegen, oha, okay. Dann ist ja vielleicht der nächste Punkt entscheidend.
Genau,
vielen Dank, ja.
Ich würde sagen, wir. Genau, erstmal Dankeschön für die Expertise. Für die Veranstaltung läuft ja auch unter dem Titel Marathon-Dialog.
Ja.
Und das wäre ein bisschen langweilig, Micha, wenn wir beide uns unterhalten. Also zumindest für die Gäste, für mich wäre das immer spannend. Ich würde vorschlagen, wir können ja schon mal entspannt Platz nehmen,
ja,
und machen das aber nicht allein. Denn wir begrüßen zur heutigen Podiumsdiskussion mit den berühmten Worten von Moderatorenlegende Heinz-Florian Dörfel. Jetzt kommen Sie, die Heroen der Landstraße, reißen Sie die Fenster auf und wenn man steht, ist die Verbeugung tiefer. Waldemar Cierpinski. Das waren wahrscheinlich nicht die Worte, die ich meisten erwartet habe, sondern das waren die Worte von 1976 vor dem ersten Olympiasieg.
Ich stehe noch immer nicht.
Ja, Entschuldigung, Waldemar. Herzlich willkommen.
Danke, der Einladung.
Wen haben wir noch mit dabei? Wir haben außerdem vielleicht den zukünftigen Olympiasieger im Marathon, Karl Bindog.
Und ich bitte noch zu uns als, sieh es mir nach, als Vertreter des ambitionierten Amateursports, Richard Funkelsang. So, damit man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, wenn ihr so rumquatscht und so ein schönes Headset-Mikrofon bekommen hat, übrigens nochmal danke an die AOK Plus, wir sind privilegiert. Ihr bekommt sowas hier, weil immer, ich gebe dir mal schon mal das. Und ihr beide habt dort drüben noch eins. Ganz kurz. Als unser heutigen Moderator und Experten für den Kulturhauptstadt-Marathon 2025 begrüßen wir Micha Wies. Viele kennen ihn als den einen von den Sportlern und haben sofort den Firmenlauf im Hinterkopf. Aber das ist längst nicht alles, denn der Netzwerker bringt sich gerne ein und vor allem Menschen zusammen. Ganz nebenbei betreibt er sein Nebenland Sport. In der Jugend als Schwimmer, später auf dem Rad und in den Laufschuhen, sogar als Ironman-Triathlet unterwegs, folgte in diesem Jahr der Supermarathon beim Wendsteiglauf. Wenn er nicht im Orga-Team für den 18. Mai 2025 stecken würde, wäre Michael Riesmüller die ideale Zielgruppe für den Kulturhauptstadtmarathon und mit Sicherheit schon angemeldet. Willkommen, Michael Ries.
Ja, wir begrüßen Konrad Kebelmann, gebürtiger Berliner, ehemaliger Leistungsschwimmer, erfolgreicher Triathlet. Bei ihm sieht man das alles noch, bei mir nicht. Vielen ist er als die Stimme des Firmenlaufes bekannt. Neben seinen sportlichen Erfolgen gründete er die Sportmacher, deren Geschäftsführer er ist. Seine Leidenschaft für den Sport begleitet ihn seit der Jugend, sei es im Wasser, auf dem Markt oder in den Laufschuhen. Wenn er nicht gerade den nächsten Firmenlauf organisiert, wäre Konrad sicherlich ebenfalls beim Kulturhauptstadtmarathon und Stadt. Herzlich willkommen.
Danke, Michael. So. Wir wollen uns aber mal den wichtigeren Charakteren hier vorne widmen. Ja, vielleicht kommen wir ganz kurz zu Waldemar, weil vielleicht haben dich alle die Vita und die Eckdaten im Kopf.
Du liebst uns aus. Falls das falsch ist, sagst du sofort Quatsch. Wir haben uns so gut vorbereitet, dass derjenige unser Schafsrichter ist. Geboren am 3. August 1950 in Neugattersleben, danach aufgewachsen in Jesa. Der Vater war Landwirt. Er hat 1966 an der KJS Halle in Frankfurt gemacht, hat danach ein Sportstudium absolviert und ist dementsprechend Diplom-Sportlehrer. Seit 1964 ist er Leichtathlet auf mehreren Strecken. Zuerst war er bei der BSG Aufbau Nienburg, danach seit 1966 bei der SC Schillinghamm Jetzt kommen die sportlichen Erfolge. Das ist die gleich die erste Frage. 1969 Aufstellung eines Juniorenweltrekordes. Wo?
Also, wir haben nicht rausgefunden, über welche Strecke. Ja, das kann ich gerne verraten. Ich war ja in den ersten Jahren ein Hindernisläufer. Obwohl ich schon mit 15 Jahren der schnellste deutsche Läufer war über die 7,5 Kilometer, was für die Altersbereiche nur die längste Strecke war. Ja, und dann hatte ich das im Hindernislauf bis zum 3000 Meter Hindernislauf entwickelt. Und ich durfte als Junior auch schon diese Strecke erfen, bei einer europäischen Jugend spielen zum Beispiel. Und da war ich mit 9 Minuten und ein bisschen der schnellste Europäer und der zweitschnellste der Welt. Nur gibt keiner, der spätere Olympiasieger war schneller.
Okay, hier steht, dass du sogar Weltrekord gelaufen bist.
Aber stark.
Okay. 1976 dann Olympiasieger im Marathon in der beeindruckenden Zeit von 2:09:55. Wurde auch DDR-Sportler des Jahres. Wiederholte 1980. Nicht, das weiß ich gar nicht, ob er dann auch wieder DDR-Sportler wurde. Er wurde auf alle Fälle wieder Olympiasieger. Etwas langsamer, 2:11:01, aber immer noch reaktiv.
Ich würde mal sagen, so langsam war das nicht für 30 Grad Hitze.
So, und ich lasse mal jetzt nur noch, 1983 den dritten Platz bei den Weltmeisterschaften in Helsinki. Da 2:10:37, also sehr konstant, schnelle Läufe. Nach seiner aktiven Laufbahn hat er einen Laufshop in Halle gegründet, war Trainer und Mitarbeiter einer Fachzeitschrift für Running, nahm noch weiter an Marathonläufen teil, wird jetzt die nächste Frage wieder, und wurde persönliches Mitglied des NOK. Was ist ein persönliches Mitglied des NOK? Also, was ist der Unterschied zu einem Mitglied?
Ja, es gab ja es gab eine Zeitteilung früher. Nationales Olympisches Komitee, da waren sehr viele Bürger drin. Und das heißt, da gab es immer Tagungen, wo man auch gemeinsam beraten hat, oder mit anderen Worten, wo man auch die Interessen der Sportler stark mit eingepackt hat, bis dann der Davis OB gekundet wurde und da war das NOK aufgelöst. Das hat man damals, so sagte man, aus finanziellen Gründen getan. Und da waren dann nicht nur ganz wenige Sportler mit dran dabei.
Also allgemein noch die familiären Erfolge, verheiratet und Vater von 3 Söhnen. Und eigentlich wahrscheinlich dementsprechend für alle Themen heute hier bestens gewappnet und der perfekte Gast.
Ja, der Micha hatte das vergessen. Mein Mittelsohn, der Falk, ist auch Marathon gelaufen, 2 Stunden, 13:30. Und seine Zeit und meine Zeit bedeuten immer den Familienrekord. Man muss sich doch ein bisschen was aufheben.
Also ich hab's bei diesem Wikipedia als
stark. Also ich mache mal kurz weiter mit der Vorstellung von Richard Vogelsang. Richard, ich habe nicht ganz so viel gefunden wie Michael über Waldemar Cierpinski. Das ist klar, sieh dir das bitte nach. Ich fange mal an. Das musst du jetzt aushalten. Der zurzeit schnellste Läufer Leipzigs, Jahrgang 1999, hat in diesem Jahr unter anderem die 10 Kilometer beim Leipzig-Marathon gewonnen und dabei beinahe die Schallmauer von 30 Minuten durchbrochen. Schick mir, es sagt, es war drunter.
Ja, schlechtes Zeichen.
Seine Halbmarathon-Bestzeit liegt bei beachtlichen 1:06:44. Und gemäß deinem Strava-Profil läufst du gut und gerne 100 Kilometer die Woche und fährst dazu noch um die 8 Stunden mit dem Rennrad. Mit Chemnitz verbindet ihn sein Referendariat am Landgericht, welches ihn mehrmals pro Woche in den Genuss unserer Stadt kommen lässt. Nochmal herzliches Willkommen, Richard Vogelsang.
So, und als dritter Gast, ich entschuldige mich nochmal, diese Spruch, dass du vielleicht der kommende Olympiasieger bist, bezog sich auf Waldemars Hindernislaufkarriere. Deshalb dachte ich, das muss ja vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Und vielleicht solltest du dann nach einem Olympiasieg im Hindernislauf noch zum Marathon machen. Wer ist Karl Wehmloch? Geboren ist er in Dresden am 7. Mai 1996. Er ist Leichtathlet als Beruf und gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Sein Verein ist der Dresdner SC. Er läuft 800 Meter, 1500 und 3000 Meter Hindernis. Er ist 1,85 Meter groß, 66 Kilo schwer. Und sein Trainer ist, das weiß ich gar nicht mehr, weil ich deinen Podcast gehört habe. Ist es noch Dietmar Jarosch?
Es war Dietmar Jarosch.
Ja.
Bis vor 3 Wochen.
Genau. Begonnen hast du eigentlich deine sportliche Karriere als Fußballer, hast dann aber in der 5. Klasse entschieden, du kannst schneller laufen. Hast außerdem, haben wir schon gehört, eine Ausbildung bei der AOK gemacht und wie eben gesagt, bist du erfolgreicher Podcaster. Und ja, hast eine Liebe zu Cristiano Ronaldo und deshalb heißt der Podcast, würde ich sagen, KB7.
Genau.
Ja, du hast verstanden,
ja. Der Podcast ist aber auch erst 3 Wochen alt.
Aber schon überaus erfolgreich, denn mindestens 2 haben ihn schon gehört. Zu deinem sportlichen Erfolg. 2024 Bronzemedaille bei den Europameisterschaften in Rom in persönlicher Bestzeit 8:14:41. Damit gehen wir mal 5 Sekunden zum deutschen Rekord. Habe ich gehört. Du weißt, wie es geht und versuchst es. Wir sind insgesamt 5-mal in Folge deutscher Meister im 2000 Meter Hindernislauf geworden und warst sowohl in Tokio als auch in Paris bei den Olympischen Spielen. Herzlich willkommen. Danke.
Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, weil du hast gleich beide Goldmedaillen mitgebracht. Grandios. Ich sehe 1980 Moskau und ich sehe 76 Montreal. Die kenne ich übrigens schon, denn meine Schwiegermama hat auch einen. Was nicht heißt, dass die leicht zu verdienen sind. Also das ist unglaublich. Wer mal echtes Gold sehen möchte, vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Also, ich sehe auch gerne Goldlegierung. Ergo, das sieht. Also, ich dachte, ich bringe sie mal mit für die laufen. So, Motivation nochmal. Ich würde die auch mal hier anfangen, wobei immer, damit man mal so ein Gefühl hat, wie schön das ist, wenn man mit dem Hals da hinbekommt. Herr Schliegel, ich gebe den mal durch und mit dem kleinen Hinweis, die ist schon durch viele Hände gegangen und ist immer wieder gekommen. Ich habe heute Abend auch gemerkt, da komme ich wieder von mir zu. Chemnitz ist ein sicheres Pflaster. Das geht nicht schief. Wir haben uns kurz was überlegt. Zum besseren Kennenlernen machen wir eine kleine Schnellraterunde oder Schnellfragerunde. Dazu gibt es diese lustigen Kellen mit A oder B. Ja, und ihr werdet gleich gebeten. Micha, machst du bitte mit, dann ist es lustiger für mich. Ihr werdet gebeten, euch zu entscheiden, A oder B. Und wir haben dadurch mal noch den ein oder anderen Eindruck, wie er so drauf sagt.
Genau, wichtig ist, dass das Publikum.
Ja, da lernt man. Na, und ich auch, ne? Alles klar. So, also wir fangen mal ganz einfach an. Lauft ihr lieber A, morgens oder B, abends? Das ist schon mal ganz klar. Na klar, Waldemar, du musstest ja immer laufen, ganz egal. Ne? Morgens, mittags, abends, nachmittags noch. Ja, so ist das. Aber ist Split Decision hier. Also es gibt persönliche Folgen. Lieber A in der Gruppe oder B alleine? Das ist auch halbe halbe. Interessant. Wo macht ihr am liebsten Trainingslager? A in den Bergen oder B am Meer? Okay, ihr bleibt eurem Rhythmus treu. Wettkampf. Lieber A bei 0 Grad und Dauerregen oder bei 30 Grad und Sonnenschein? Ja, okay, es gibt so die Hitzetypen. Ah, Moskau war zu warm, ne? Das war, da hast du gerade angedeutet, es waren 30 Grad damals. Ich weiß das nicht, weil ich war ein Jammer. Hauptsache mal gewinnt er denn, ja. Lauft ihr lieber bei einem A großen Stadtmarathon oder B Marathon in der Natur? Für alle, die noch keinen Marathon gelaufen sind, ist es eben noch ein normaler Wettkampf. Also, habe ich als unentschieden, ne? Weiß?
Chemnitz zählt als großer Stadtmarathon.
Auf jeden Fall. Das wird ein. Lauft ihr im Training lieber A mit Musik oder Podcast auf den Ohren oder B ganz ohne Entertainment? Habe ich nicht anders erwartet, Waldemar, weil mangels. Du machst beides?
Bei mir ist es beides, je nachdem, wie ich da bin.
Nach Lust und Laune. Jetzt kommt eine Frage. Da scheiden sich die Geister. Im Training lieber A, 10 mal 1000 oder B, langer Lauf? Oh, siehst du, Michael, das ist der Unterschied.
Du siehst es.
Ja? Der lange Lauf ist wichtig. Wir reden nachher nochmal drüber. Ne?
Aber ich glaube, dass es hier um die Intensität an sich geht, weil mir geht es immer nur um die Zeit und ich würde es halt sagen, ist schneller vorbei, die 10 Kilometer. Und du hast ja nicht gesagt, wie lang der lange Lauf wird.
Lang.
Ja, deshalb würde ich weiter da.
Du bleibst bei 10 mal 1000. Was ist wichtiger für einen guten Marathon? A, die perfekte Lauftechnik oder B, mentale Stärke? Da sind wir uns mal einig.
Genau.
Jeder läuft ein bisschen anders. Am Ende ist es bei jedem ein Stück unrund. Aber die mentale Komponente, die ist wohl sehr wichtig. Vor dem Marathon A, ordentlich einlaufen oder B, bisschen Stretching vorm Start reicht?
Aber da gibt es eine Tendenz.
Das ist eine Tendenz, ja. Also Profi und Freizeit.
Obwohl ich natürlich eigentlich auch zu den Profis zählen, wenn man ehrlich ist. Aber wenn du schon 42 Kilometer laufen musst, das ist ja...
Ich bin auch vorsichtig mit den Körnern. Ja,
ich bin vorher.
Jeder Meter zählt, ja.
Die meisten wahrscheinlich nicht. Und an der Olympischen Marke wird es eine Stunde vor ein.
Stark. Okay. Ja, das ist... Muss man halt auch können.
Ich bin tatsächlich auch meine Bestzeiten an den Tagen gelaufen, an denen es irgendwie alles daneben ging und das Anlaufen ein bisschen kurz kam und dann hat es irgendwie trotzdem geklappt. Also.
Okay, Dennis, es ist also alles möglich. Wir wollen ja hier niemandem vorschreiben, wie es nächstes Jahr am 18. Mai ablaufen wird. Ob nur ein Mix-Warm-up oder einfach nur ein bisschen Stretching. Es kann beides funktionieren, wissen wir jetzt. So, nächste Frage. Wenn du nur noch einen Marathon laufen könntest, A, Chemnitz oder B, Berlin? Ja. So wollen wir das sehen. Ihr seid ein Dorf. So wollen wir das. Vorletzte Frage. Lieber A, Olympiasieg oder B, als erster Mensch regulär unter 2 Stunden im Marathon? Okay. Krass. Also das, na klar. Waldemar hat das 2-mal geschafft mit dem Olympiasieg. Scheiß auf die Zeit. Ja, das ist Gold an der Stelle. Kommen wir mal zur letzten Frage. Wie würdest du dich für einen, ich muss ein bisschen lesen. Wie würdest du für einen Marathon trainieren? A, mit einem festen Plan oder B, intuitiv und nach Gefühl?
Ja. Also ich würde, glaube ich, anfangen mit einem festen Plan und nach einer Woche auf intuitiv umsteigen.
Genau. Also man nimmt sich in der Rationalität, den danke euch erstmal für die Schnellraterunde. Denn jetzt haben wir die eigentlich perfekte Überleitung, denn der erste Themenblock soll sich ums Training drehen. Und worauf Micha anspielen wollte, ist so ein starrer, fester Trainingsplan. Der passt ja auch so unheimlich schwer in den vollen Alltag. Na, und dann ist es manchmal so als Freizeitläufer, dass man sich schon etwas geißelt damit und dann wird es dann irgendwann etwas flexibler. Und dann ist es irgendwann gar kein Training mehr, weil Training ist ja ein geplanter Prozess, der auf ein gewisses Ziel hinarbeitet. Aber das ist dann die Aufgabe von Jan Erdmenger und seinem Team, uns da alle fit zu machen. Gehen wir mal rein ins Training. Bei euch sieht es bestimmt ganz anders aus als bei uns. Waldemar, von dir muss ich weiß, dass du die Frage schon 10.000 Mal beantwortet hast, aber ich möchte es unbedingt noch mal wissen. Wie sah so eine normale Trainingswoche in der Marathonvorbereitung bei euch aus? Und was war die krasseste Woche? Was war so der absolute Peak an Umfang, Intensität in so einer Trainingswoche?
Wir haben ein Gerücht gehört. Stimmt es, dass es wirklich die 300 gefallen ist? 300 Kilometer genau?
Ja, der erste Teil der Fahrt hat noch so gefallen, so die letzte Tromhalte vor dem Marathon, weil da sind es bloß 150 Kilometer. Entspannt, da muss man wieder ein bisschen trainieren und sich wieder erholen und dann wird man die Form bekommen. Aber in den Wintermonaten, das längste, was ich gelaufen bin, war 308 pro Woche. Und
mal kurz 308 Kilometer pro Woche schaffe ich mit dem Fahrrad nicht.
Nein, das ist gar nicht so schlimm. Wir hatten zu meiner Zeit einen Bedford, einen Engländer, der lief jede Woche mindestens 300 Kilometer aufwärts. Aber der hatte eben, weil er nur Ausdauer trainiert hat, nie bei großen Rennen zum Schluss gewonnen. Das heißt, man muss mal beides trainieren. Und worüber ich selber immer mal staune, sind bei mir schon 250.000 Kilometer, die ich laufen bin. Ich habe schon von so Michael gesagt, meine vielen Kilometer, die ich zweimal in der Woche habe, spiele ich seit 40 Jahren mindestens schon immer Fußball. Da kommen auch einige Kilometer zusammen. Ich hatte früher einen Trabi, mit dem habe ich 110 geschafft. Und 250 ist da schon, und denke ich, ein gutes Maß, das Ding, was man schaffen kann.
Absolut der Wahnsinn, ja.
Und das Entscheidende ist aber, dass viel schwieriger im Training ist nicht die Kilometerzahl, sondern welche Intensitäten man dort laufen kann. Und nur laufen ist auch Quatsch, wenn man bei Toilette ist. Man muss also sehr viel Athletik machen. Bauchmuskel im Besonderen, Rückenmuskulatur ist ganz wichtig für Wölfer. Und das muss man auch machen, wenn man Laie ist. Wenn man sich jetzt für den Chemnitz-Marathon vorbereitet, ist auch immer dann, wer noch jung ist und wer fit ist, er kann tatsächlich in wenigen Wochen im Marathon schaffen. Wenn er dann ein halbes Jahr Zeit hat, dann wird dem auch nichts passieren, wenn es richtig mal für seine Integration zum Laufen. Aber wer über 50 ist, der sollte tatsächlich mindestens ein Jahr warten.
Guck mal, ich bin so ein bisschen vorbereitet.
Ja, also es ist schon ganz schön, was da mal Sportler machen muss. Und da muss ich vor allem die Selbstmäßigkeiten halten. Da kann ich einfach nur losholen, sondern man muss erstmal ein bisschen was aufbauen, damit alle Organsysteme im gleichen Maß eben stark sind. Ja, und dann kann man so trainieren, wie es zum Schluss die Form ausmacht. Und da kann man ein bisschen mal hängen lassen, ein bisschen mehr werden.
Ein bisschen im Kopf gerechnet. 308 Kilometer.
Das ist so schön zu sehen. Lass laufen.
308 Kilometer durch 7 sind ja weit mehr als ein Marathon pro Tag. Könntest du uns, du redest nicht so gerne über Zahlen, aber könntest du uns vielleicht mal sagen, wie sich diese 300 Kilometer zusammen, wie sich die 300 Kilometer zusammensetzen? Also bist du wirklich jeden Tag über 40 Kilometer der Mann? Das würde ja nicht mal reichen. Aber
nur manche bin ich 80er Mann, dann manche nur 30.
Okay. Dann packen wir jetzt vielleicht die große Legende aus. 80 Kilometer an einem Tag. Das muss ja, das machst du nicht in einem Lauf, oder?
Nein, das macht mir auch nicht, aber in zwei Löffeln. Einmal war die Situation, wurde gesagt, in Nienburg an der Saale, das ist direkt an der Saale, in der Stadt neben Bernburg. So, und meine Frau war in Dessau, wo ich kam. Und da gibt es ein wunderbares Schloss, so richtig schön. So, und das sind so 40 Kilometer so hin. Und als wir noch jung verliebt waren, war ich dann am Sonntagvormittag zu laufen. So habe ich so meine Zeit gebraucht, habe dann zum Beispiel einen Kaffee gebracht und danach bin ich immer nach Hause laufen.
Okay, an dieser Stelle der Hinweis, mach das nicht mal.
Das ist ein andermal, mein Bruder war auch ein Atemläufer, der war aber, da gab es dann nochmal in Sachsen-Anhalt den Marathon, wo erst die Leistungssportler ihren Marathon gemacht haben, dann die Volkssportler. Da habe ich meinen Lauf gewonnen und da mein Bruder sich unsicher war, hat er dumm, ich laufe mit und dann habe ich ihn dazu geführt. Also wenn sich trainiert, dann ist das für den Löfer eigentlich gar nicht so schlimm.
Also Richard, wenn du sowas hörst, wie unterscheidet sich ein Kleintrainingsplan davon? Wie sieht's denn, was schafft der? Ich will es nicht sagen, nicht Profi, aber du bist ja eigentlich nicht Profi, du hast ja einen vollen Job nebenbei, machst Referendariat am Gericht, wirst Jurist. Ja, was kriegt man unter und was kann man davon von solchen Geschichten, was kann man mitnehmen?
So eine Doppel 40, das habe ich jetzt wirklich auch in den Trainingstruppen, in denen ich mich schon so rumgetrieben habe, noch nicht gehört. Aber das waren vielleicht auch andere Zeiten. In meiner regelmäßigen Woche versuche ich natürlich trotzdem, ein, zwei Einheiten am Tag hinzubauen. Und die sind natürlich deutlich kürzer als bei Weidemar. Ich komme so auf die 100 Kilometer in der normalen Woche und wenn es dann mal 10 Tage geht, sind auch 150, 160 dabei, aber das reicht bisweilen für 10 Kilometer Halbmarathon, die ich mache. Vor allem kann ich empfehlen für Leute, die auf jeden Fall nebenbei arbeiten gehen, dass man sich das Trainingslager gut, das Trainingsplanungsmäßig gut befolgt, aber sich auch mal, wenn es am Abend regnet und 14 draufstehen und 10 bis 12 Kilometer nicht direkt kaputt macht.
Ich dachte, man kann auch mal was weglassen, aber das gibt es
nicht. Ja, weglassen, doch bestimmt, aber mit nur weglassen wird es dann auch nicht. Und nachher ist auch nicht. Es kommt immer darauf an, wie viel man am Tag vorhat. Wenn ich jeden Tag ein, zwei Mal trainieren will, wird das nichts mit nachholen. Wenn man jetzt in der Woche 3-4 Mal trainiert, kann man bestimmt auch von dem Montag auf den Dienstag verschieben. Aber wenn man dann einmal damit anfängt und ist Dienstag auch wieder die Sonne da und dann ist es zu warm, nichts zu kalt, sich schon rauszählen, aber auch nicht übertreiben, würde ich sagen. Ist ein gutes Konzept.
Ich vertrete ja so die Amateur-Liga, wenn du bist, dann gehörst nicht dazu, also der Normalsportler. Und überlege jetzt, ob ich lieber bleibe, wo mir der Hindernis gehe. Wie trainierst du denn, Bob?
Ja, das ist auch eigentlich sehr unterschiedlich nochmal. Ich habe halt wirklich erst die letzten 2-3 Jahre so richtig umfangstechnisch für meine Verhältnisse trainiert. Also ich wurde halt lange Zeit von meinem Trainer wirklich geschont, was das Thema angeht, um eben noch Reserven zu lassen, eben nicht frühzeitig verheizt zu werden. Und auch entwicklungstechnisch ist es einfach gut und da bin ich sehr froh drüber, dass ich von meinem Trainer und auch davor eher immer gezügelt wurde, also dass ich dann verheizt wurde schon zur Zeit und wir das da nicht erzwungen haben, dass wir das über Kilometer machen und ich halt eben jetzt noch immer noch das erste Jahr dann noch zulegen kann an Umfällen. Also um jetzt mal konkret zu werden, ich komme jetzt schon stabil, so über 100 Kilometer und wirklich in den Wochen, wo halt auch viele Intensitäten dabei sind, da sind 150, 160 jetzt auch irgendwo normal. Aber ich habe halt den Luxus eben als Profi, dass ich die Hälfte des Jahres dann halt im Trainingslager bin. Und Trainingslager ist für mich, das verstehen nur die wenigsten, aber das ist für mich wie Urlaub, weil ich habe halt neben dem Training nichts zu tun. Also das heißt, ich trainiere, ich esse, und ich schlafe. Und zu Hause ist es halt inzwischen so, dass man da halt noch viele andere Dinge macht. Man muss zur Physio fahren, man hat Termine, man hat Sponsoren, man hat viel zu tun, eben weil dann ja nicht zugeworfen wird, trotzdem, obwohl man halt im Endeffekt ja Profi ist. Und das ist halt eben der Grund, weshalb ich im Trainingslager dann wirklich viel fokussierter und intensiver arbeiten kann. Und deswegen bin ich da auch sehr oft im Jahr unterwegs.
Du hast aber auch gesagt, der lange Lauf ist dir lieber als die Intervalle. Was ist der längste Lauf bei dir?
Ja, ich laufe schon mal so 20 Kilometer. Aber mir persönlich empfallen dieses nur Gelaufe eher schwer. Also da wäre ich eher verletzungsanfällig, als wenn ich jetzt Tempoläufe mache. Also das liegt auch ein bisschen an meinem Schritt. Weil ich auch so ein bisschen auf der Mittelstrecke eben auch zu Hause bin. Teilweise, also ich orientiere mich von den 3000 Meter Hindernis eher nach unten anstatt nach oben. Und das ist halt irgendwie der Grund, also dass ich da eher verletzungsanfälliger wäre, wenn ich jetzt nur latsche. Jetzt mal bitte sagen.
Aber niemand fühlt sich jetzt angesprochen von uns normalen Joggern so. Ja, wir latschen. Okay. Aber ich habe schon rausgehört, es geht mehr um Intensität und Qualität im Training. Also nicht so das reine Ausdauerthema. Weil wir haben schon erfahren von Micha, dass du ja auch auf den 3000 Hindernis in der Jugend unterwegs warst. Ist das vielleicht so ein Schlüssel, dass du dadurch diese Schnelligkeit gehabt hast, die dir später im Marathon den Vorteil gebracht hat?
Ja, ganz sicher, weil natürlich schnelleres Training auch natürlich besser die koordinativen Fähigkeiten und auch die technischen Fähigkeiten formen. Und denke ich schon ganz, ganz wichtig, weil man muss immer wissen, ein Marathonläufer, das ist nicht nur eine Konstellation, dass die Organsysteme gut was leisten, sondern es kommt immer auf das Individuum an, ob ich nun mit 60 Kilo im Marathon laufe und 7 Stangen noch tragen muss oder ob ich eine schlechte Technik habe. Das heißt, also man sieht manchmal so die Radfahrer, die erkennt man immer sehr leicht, dass also, bei der Triathlon hat man es ja oft gesehen, wenn die dann im März oder so dann in die warmen Gefilde gefahren sind, dann haben die vier Radpläne gemacht und wenn die wiederkamen, dann saßen die mit den Po hinten so, dann haben die alles unter Oberschenkel gemacht und dann müssen die 10 Tonnen tragen. Und das ist so ein bisschen so die kleine Kunst beim Radlauf, dass man technisch das perfekt löst. Deshalb war die Geschwindigkeit für mich schon das Entscheidende, was zum Vorteil zum Sieg brachte.
Bei dir war es wie Fliegen. Ja, würdest du Karl empfehlen, auf den Marathon zu wechseln? Weil eigentlich gute Voraussetzungen hat er ja. Ich glaube, er ist schneller als du in den 3000 Hindernissen. Er ist noch jung. Er könnte eigentlich.
Na, wenn man jetzt mal die besseren Schuhe abzieht, dann sind wir leicht. Unser Händlerfahrer ist sehr, dann können wir zulegen, na klar.
Karl, dann sehen wir dich auf dem Marathon. Schon nächstes Jahr dauert es noch ein bisschen.
Den Zeitpunkt würde ich sagen, nie.
Man weiß nicht,
was noch kommt, aber ich sehe mich halt wirklich eher als Schnelligkeitstyp an und nicht als Ausdauertyp. Also selbst bei mir auf meiner Hindernisstrecke, wenn ich mich nationale blanken Rennen vergleiche, die machen mich alle kalt, wenn ich mit denen nur 10 Kilometer renne. Also da sehe ich gar keinen Stich. Also ich bin da wirklich ein Kerl und Exot, was das angeht. Ich kann dafür aber im Laktat ordentlich nochmal übergehen an das Ziel. Und ja, das ist im Endeffekt das, was mich dann halt wieder auszeichnet und weshalb es dann trotzdem halt reicht, dass ich die halt dann wieder belasse.
Du warst ja auch eine Zeit lang auf 800 und 1500 unterwegs.
Eben.
Das ist ja schon sehr, sehr schnell. Richard, wie sieht es bei dir aus?
Mit dem 13. Mai in Chemnitz.
Ist ein schönes Datum.
Bei Saalschaden mache ich nicht mehr die Intention.
Also geplant ist es nicht. Nee, ich habe mich jetzt noch nicht angemeldet. Ich muss mich noch entscheiden zwischen dem 10 und dem halben, aber ich glaube, auf dem Marathon wird es nicht hinauslaufen. Dafür wäre es auch ein bisschen früh und wenn, dann will ich das natürlich auch ein bisschen vorbereiten mit den üblichen Ambitionen, die man so als Amateur hat. Deswegen will ich mir den Marathon noch für in 3 Jahren lassen. Ich bin ja auch ein bisschen jünger.
Aber ich habe gehört, die Anmeldung, die kommt.
Die Anmeldung kommt und wir würfeln mal aus, ob es ein 10er oder ein halber Auto wird.
Super, Richard, so machen wir das. So, wir haben schon einen Mythos hier so ein bisschen gestrichen. Und zwar geht es mir nochmal um den berühmten langen Lauf. Denn irgendwie hat ja jede Läuferin und jeder Läufer davon schon mal was gehört. Und viele haben davon noch eine klare Vorstellung. Aber ich glaube, jeder hat so ein bisschen eine eigene Vorstellung von diesem langen Lauf. Ja, also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze und auf Wikipedia, das ist meine Top-Quelle, Waldemar, kann man lesen, dass auch du ja regelmäßig Läufe von 40 Kilometern und mehr gemacht hast. Mich würde interessieren, in welcher Intensität? Also die Uhren waren damals wahrscheinlich nicht so am Handgelenk, ne? Aber man hat ja ein Gefühl, wie schnell war es?
Ich bin tatsächlich auf dem Ballmeier, wie schon gesagt, die 40 Kilometer gelaufen. Ansonsten habe ich mich auch dort ein bisschen da gemacht. Weil man muss keine 40 Kilometer ständig laufen, auch wenn man Marathon läuft. Wenn man als Volkssportler einen Marathon laufen will, dann reicht es, wenn ich im Vorfeld so sattlich 2 Stunden laufen kann. Das Recht, den Rest muss man mit dem Kopf machen. Da muss man auch, kommt man auch durch, da passiert ja nichts Schönes. Und wenn wir als Hochleistungssportler 40 Kilometer laufen sind, dann sind wir am Anfang oder Ende des Jahres, weil wir von im Oktober an das ganze Jahr vorzubereiten, dann laufen wir die 40 Kilometer tatsächlich vielleicht, würde ich sagen, zwischen 30 und 40 ganz selten, aber 30 ganz regelmäßig, am Wochenende ein, zwei Mal am Woche neu machen. Die laufen mit den ganz langsam. Warum? Weil wir das wichtigste Arbeitsmaterial für den Langschwimmenläufer ist der Fettstoffwechsel. Und den kann ich nur trainieren, wenn ich keinen Laktat entwickle, nur wenn ich so ganz langsam laufe. Das auch wiederum ist sehr belastend für Bandmuskeln, Stützapparat. Deshalb muss man immer gegen arbeiten. Und je weiter ich in den Wettkampf rankomme, vor Montreal bin ich dann ja die letzten 4 Wochen manchmal 2,40 schnell gelaufen. So im Training.
Schnell heißt ungefähr so schnell, wie du den Marathon laufen wolltest, so dieses berühmte Marathon-Renntempo?
So, also unter 2,25. also die hier schon laufen. Aber also noch entspannt, das müssen wir uns vorbereiten. Ja, das ist dann schon, wenn das so läuft, dann geht's, ja. Das ist natürlich ein Knochenbruch, ist richtig. Aber das muss man vorbereiten. Man muss so weit sein, dass überhaupt laufen zu werden, ansonsten kann man gleich in den Essen springt und das vorbei verkommen.
Ja. Ja, okay. Wir haben uns das in der Vorbereitung gefragt. Herr Kummer hat es eben kurz mal angedeutet. Wie habt ihr das eigentlich mit der Trainingssteuerung gemacht? Es gab, hattet ihr eine Stoppuhr dabei oder alles nachgetrieben? Oder war der Trainer ständig dabei?
Oder alles auf dem Sportplatz, wo man schön gucken konnte. Bei den Langläufen waren immer meist dabei. Man müsste ja erst trinken und so weiter. So, und da waren manchmal, wenn 76 hat man ja schon so ein Wetter, 4 Wochen lang, 30 Grad in Deutschland. So in Moskau war es dann genauso warm. Und wenn man dann 30 Kilometer laufen war, musste man trinken. Und da war der Trainer mal nebenher gefahren, manchmal, wo man platt war, hätte man den liebsten vom Rad gestürzt und aufs Rad geschrieben, getauscht. Und war eigentlich das Einzige. Oder wir haben eben Strecken gehabt, wo wir 10 Kilometer hin, 10 Kilometer zurück, haben doch einen Erfahrungspunkt gehabt und dann das Gleiche ja dann eben mehrmals. Dann.
Aber das Lauftempo immer nach Gefühl gewählt, oder?
Also wir hatten keine Pulsuhren, wir hatten im besten Fall eine Uhr und hätten gerne bessere Schuhe gehabt.
Auf jeden Fall. Karl und Richard, wie ist es bei euch? Langer Lauf, du hast gerade schon gesagt, mal eine 20, Richard? Wie sieht es da aus? Und wenn ja, wenn langer Lauf, wie wird er gemacht?
Ja, jetzt in meiner letzten Halbmarathon Vorbereitung hat man auch so mal 20, 25 gemacht, aber dann nicht ganz so locker wie bei Waldemar, aber das ist natürlich dann auch nicht mehr schaffbar, die irgendwie bei solchen Umfängen alle noch Qualität zu machen. Also die paar Kilometer, die ich mache, die sind dann schon alle 4 oder drunter. Aber eben auch dann eher nur ein, zweimal die Woche. Und mein allerlängster Lauf war mal mit Frank Schauer. Das ist so ein bisschen so ein moderner Waldemar Schopetzky. Der macht nämlich auch regelmäßiger 200er Marathonvorbereitung. Der hat mich letzten Sommer ein, zweimal auf irgendwelchen ewig langen Intervalleinheiten mitgenommen und hat uns auch mal knapp über 30 Kilometer. Aber dadurch, dass das dann Intervalle waren, war die auch deutlich unter 2 Stunden vorbei. Also über die 2 Stunden, die Waldemar ausgerufen hat, bin ich noch nicht laufend hinausgekommen. Mal gucken, wann das der Fall sein wird. Und ich denke mal, es gibt keine Norm, oder?
Ja, danke für die guten Beispiele. Macht das super. Ich erinnere mich zurück.
Ja, also sind wir dann tatsächlich eigentlich in einem normalen Trainings, in einer normalen Trainingswoche, gerade in einem Trainingslager, eigentlich jede Woche, also der 20. Das gehört einfach mit dazu. Meistens ist es der sogenannte Sunday Long Run am Ende der Woche. Und das folgt aber meistens nach einem harten Doppeltrainingstag, also wo du eigentlich im Arsch bist.
So mehr so wie locker Haushau.
Ja, genau. Und das ist halt eben, da kommt es halt eben drauf an, im niedrigen Pulsverband zu laufen und das halt eben stabil und auch viel langsamer, als man normalerweise sonst läuft. Und teilweise machen die Läufe irgendwie mehr Spaß, wenn ich jetzt 2x10 Kilometer halt habe, in so einer normalen GA1-Geschwindigkeit. Weil man halt irgendwie mit einer anderen Intention irgendwie in den Lauf geht. Man weiß, man hat einen langen Lauf vor sich und geht dementsprechend auch mit so einer Einstellung halt eben in das Training.
Das locker angehen, geht da
genau, man fast
schon ringender, bativer Charakter.
Richtig, genau. Und deswegen ist es meistens ein toller Tag, weil man weiß, man hat einen langen Tag frei.
Ja,
das macht schon was aus, wenn du den Tag da mal trainierst und weißt, okay, nur ein Long Run, nachmittags darfst du mal gucken, ist okay.
Wir reden jetzt ja mitunter ein bisschen wahrscheinlich, finde ich, zu viel über Zahlen, die jetzt bei ich sag mal so leistungsorientierten Läufern ein bisschen verwirren oder vielleicht ein bisschen so runterstürzen lassen. Es gibt ja 100.000 Trainingspläne, die man irgendwo lesen kann. Und die wenigsten Pläne funktionieren. Ich sage mal, Trainingsplan fängt damit an, dass ich schaue in der Woche, wie viel Zeit habe ich eigentlich, um jetzt den Marathon ja in Chemnitz vorzubereiten oder eine andere Strecke. So, und dann muss ich als zweites fragen, wie viel bin ich denn eigentlich?
Und da muss man sich versuchen, jetzt eigentlich erstmal das machbar zu machen. Weil es ist ganz entscheidend, wenn ich einen Plan sehe und da steht rein, du musst dreimal trainieren, um die Zeit zu schaffen. Das ist Quatsch. Ich muss schauen, ob ich dreimal am Tag überhaupt Zeit habe zum Laufen. Die Schweizer, dass ich dreimal Lust habe, rauszugehen, gerade im Winter bei schlechtem Wetter. Und das finde ich, müsste man viel öfter sagen, den Leuten. Zu prüfen, was können sie, was wollen sie. Wichtig ist das Ziel. Und mit dem Marathon, mit dem Termin, geben wir vielen ein wichtiges Ziel. So die Unterhaltung, so überhaupt, dass sie fit waren und dass sie hoffentlich selber was besonders leisten. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir mit unseren Zahlen nicht alle also den Mut nehmen.
Ja, hast du vollkommen recht. Und ich wollte noch gleich ins nächste Thema überleiten. Und das ist passenderweise das Thema auch Regeneration und Erholung. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema als Läufer, der sich stark fordert und sich stark belastet. Denn man muss es ja auch ankommen lassen. Wie war es, wie habt ihr das damals gemacht, dieses Thema Regeneration, Erholung? Gab es da irgendwelche Rituale, irgendwelche Maßnahmen oder Ruhetage? Also Ruhetage habe ich da vorhin nicht gehört, aber vielleicht sowas wie Entlastungstag würde man es dann nennen, wo man weniger gemacht
hat. Wenn man Ruhetage, ihr habt ja bei den 300 Kilometern pro Woche ja 100 Kilometer.
Ja, das habe ich nicht geschafft.
Nein, das kommt auch wieder darauf an, von welchen Leistungen aus, dass man betrachtet. Ruhetage waren für mich, wenn ich ein hartes Programm hatte. 10x1000 war das schon hart, mit wo man da im Nudeltempo rennt und noch schneller. Und dann die Gesamtzeit dann von 20 Kilometer bei 61 Minuten liegt, da braucht man Ruhe. Aber unsere Ruhe war dann am nächsten Tag 30 Kilometer noch joggen.
Ja, das ist abgebaut und
ganz entspannt. Ja, und normalerweise ist das auch so, ist auch, da muss man es einfach beachten, wie alt man ist. Wenn ich, bis vor kurzem war ich noch viermal in der Woche Fußball spielen, so haben dann die Knochen auch wieder getan, aber jetzt in meinem Alter gehe ich zweimal spielen, weil ich zwischendurch die Dauer brauche zur Regeneration. Also immer ein bisschen ans Alter denken, wenn man an die Ruhephasen denkt. Also in der Ruhedauer gab es dann nur so direkt vor den Wettkämpfen selber, dass man dann einen Moment hat, dann halt Ruhe geholt hat.
Karl, wie ist es? Also du wirst jetzt ein paar mehr technische Mittel haben, denke ich. Also was, ich auch. Es gibt einiges. Was hast du davon?
Ja, also ich habe es mir in den letzten Jahren immer mehr zur Aufgabe gemacht, das halt auszuforschen und zu testen, was man nicht alles machen kann. Also ich muss ja tatsächlich jetzt Angst haben, dass schon wieder die Dopingkontrolle in der Tür auf mich wartet. Also man ist da halt sehr streng limitiert, eben weil wir natürlich auch selber natürlich als deutsche Sportler den Anspruch haben, eben clean zu sein und eben wirst du dann halt kreativ und versuchst halt eben mit den mit der Wissenschaft, die heutzutage eben ja recht gut ist und ausgeforscht ist, da eben das Maximum rauszuholen. Also jetzt mal weg von irgendwelchen Substanzen versucht man es dann halt mit Lymphomaten oder mit langen oder ich habe zum Beispiel Kältekammer für mich entdeckt, wo man bei minus 80 Grad halt für 3 Minuten in so eine Kammer steigt, die halt einfach den Körper und diese Zellen einfach in diesen Schockzustand eben wieder neu beleben und wie so ein Reset quasi auslösen oder Sauna, was weiß ich nicht alles. Also ich koste wirklich alles aus und ich finde trotzdem eine gute Physiotherapie oder mein Osteopathen kommt wieder mit der Topsinie drumherum. Aber es ist, glaube ich, dieses Gesamtkonstrukt, was man einfach versucht, bestmöglich aufzustellen. Und am Ende des Tages ist es dann trotzdem irgendwo der Schlaf, der irgendwo das Wundermittel ist, eben was auch Infektanfälligkeit und sowas angeht. Also,
ja, also du achtest richtig darauf, dass du eine bestimmte Anzahl an Stunden Schlaf bekommst.
Ja, also 8 Stunden sind für mich zum Beispiel Pflicht. In den letzten 4 Jahren wusste ich manchmal großartig mal unter 6 Stunden gekommen bin.
Mir wäre anders.
Ja. Also wenn du halt keine Ahnung, einen großen Erfolg hast und 22 Uhr deine Rennbahn, also wie dieses Jahr bei der Europameisterschaft, da schläfst du dann vor 3 Uhr und wenn so um 7 schon das Frühstücksfernsehen hat, ich warte, ja gut, dann machen wir halt eine Ausnahme. Aber
du weißt, dass du danach schon wieder aus dem Acht zu holen hast.
Gibt's einen Mittagsschlaf?
Genau, das ist dann eher so dieses Trainingslager eben, wo du halt dann auch mal mittags dich halt hinlegst.
Und Physiotherapie, Osteopathie, wie oft das?
Ja, das ist halt zum Beispiel wieder das Thema, und zwar Sportforderungen in Deutschland. Ja, das ist halt regulär zweimal Physiotherapie in der Woche vorgesehen. Du kannst ja natürlich extra noch über Rezept was holen. Aber das ist quasi das, was uns zusteht. Wenn du halt 12-mal in der Woche trainierst und halt ein Problem hast und dann gefühlt 5 Einheiten wieder mit Schmerz laufen musst, ist halt nicht so gut. Deswegen muss man daran halt auch eben gucken, dass man da halt irgendwie sich was aufbaut und so weiter. Und dann halt es wirklich versucht zu sein. Und ohne man Osteopathie könnte ich mir inzwischen auch nicht mehr vorstellen, der dich einmal im Monat wieder in die Linie bringt. Aber das ist halt wirklich viel mühselige Arbeit, die halt inzwischen auch fest zu meinem Trainingsalltag irgendwo zählt, weil es irgendwo ein Bestandteil ist. Und ohne den könnte ich es mir auch gar nicht mehr vorstellen. Also ich will damit einfach zum Ausdruck bringen, dass diese regionale Option eigentlich fast genauso wichtig ist wie das Training an sich heutzutage. Ich weiß ja nicht, was bei euch früher war, ob es da, ob das auch wieder besser versorgt wird, was so dieses ganze Physio- und Ärzte-Team angeht, aber.
Also die hatte meine Zeit wirklich im wissenschaftlich sehr, sehr wohl stand. Das könnt ihr jetzt auch mit den komplexen Leistungsdiagnostik und so weiter. Das war aber so die grundlegenden Dinge waren mangelhaft.
Und ich finde auch keine Physiotherapie.
Na doch schon. Also zu Hause habe ich noch wenig gekriegt, weil da wenig Kapazitäten waren. Aber wenn man bedenkt, wie die DDR das System dann letztlich für die Leistung erschlossen hat, vielleicht das Beispiel dafür, ich war 3 Wochen vor meinem Start nach Montreal geflogen und ich wusste auch schon in Chiemgau im Trainingslager, an welchem Tag, zu welcher Stunde ich dann in Montreal eine Massage kriege. Und, die haben das also sehr pünktlich genau alles voraus schon gesehen. Da braucht man sich Hohlreife in der Themen. Und das war schon sehr gut. Und zur Sicherheit habe ich dann ein kleines Stückchen Rotkäppchen-Sekt mitgenommen, weil mir mal jemand gesagt hat, Sekt ist gut für die Eigenversorgung des Herzens. Wir wissen ja, das Herz hat ja ein eigenes Bewegungssystem. Und wir haben euch die 3 Wochen lang geschont. Und als ich am Abend dann nach der Station aus dem Olympiapark dann ein kleines Sekt trinken wollte, hatten die Geher, die schon Olympiamedaille geholt haben, wird die weggelöst. War etwas in Schockstarre. Aber unser Chef-Trainer hat noch was da gelassen, insofern war das in Ordnung.
Ja, das bist du dran.
Ja, ist es bei dir die Flasche Rotwein zur Regeneration?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, genau das ist der Punkt, der bei mir so ein bisschen kürzer kommt als bei euch. Ich habe nämlich irgendwie gar keine Zeit für Regeneration.
Also ich überschlage gut 15 Stunden Training plus 40 Stunden Arbeit.
Ja, also ja. Im normalen Alltag mache ich eigentlich gar nichts.
Ja.
Und das mit den Ruhetagen habe ich versucht, aber irgendwie ist es für mich eher der Rhythmus, wenn ich dann jeden Tag was mache und an den Tagen, wenn ich jetzt keine Schlüsseleinheit habe, dann steht man halt, wenn ich da Finger aussuchen, ob ich noch einen Lauf mache oder ein bisschen Fahrrad fahre. Und dann entscheidet in der Regel das Wetter oder die Zeit, die ich habe, was ich davon rede, aber so richtig im Ruhetags Game bin ich nicht. Das sorgt aber auch dafür, dass die Sachen, die ich als Recovery mache, wirklich sich auf Schlaf und ja, das versuchen, das allgemeine Leben so ein bisschen so unaufregend wie möglich zu halten. Also ich trinke keinen Alkohol, auch nicht vom Wettkampf. Und ja, versuche auch sonst im Alltag jetzt nicht mehr bei riesen Aktionen einzubauen. Aber zum Physio gehe ich nicht und all die kleinen Mittelchen, die man sich jetzt noch so ausdenken könnte mit Lungenschwimmen und so, die gibt es bei mir leider auch schon.
Also typischer Normalsportler in der Situation, ich kenne das auch von mir nicht anders, also da gibt es eigentlich nichts Regeneratives, ich lasse aber das Strecken weg, weil ich dachte, jetzt ein bisschen so ungeduldig bin, ich nehme da lieber die 5 Minuten und fange wieder an, irgendwas anderes.
Ey, Bach hat mich vorhin auch total kalt, der erkannt, als er meinte, das Trainingslager sei im Urlaub, ja. Weil für Carlos wahrscheinlich noch ein bisschen andere Leistungsdruck dahinter, aber für mich ist halt auch so, im Alltag komme ich zu den Kleinigkeiten wie Mittagessen, Ruhe machen und mal auslaufen und länger dehnen und
sich nachmittags vielleicht noch mal kurz hinlegen, komme ich halt gar nicht. Und im Trainingslager ist natürlich bei mir dann auf einmal ein bisschen mehr Umfang und Belastung auch da, weil ich dafür die Zeit habe, aber ich mache halt sonst nichts anderes. Und deswegen ist das für mich echt das entspannteste Training jemals im Jahr, weil ich halt sonst erst von der Anreiz zum Zug hätte oder zum Termin und das fällt dann weg.
So ist es. Wir haben den nächsten Themenbereich vorhin schon mal angeschnitten. Und zwar in der Schnellraterunde wart ihr euch alle sicher, dass bei einem Marathonlauf die mentale Komponente die wichtigere ist. Wie bereitet man sich mental auf so einen Marathonlauf vor, Waldemar, wenn man den gewinnen will und vielleicht das zufälligerweise auch Olympische Spiele sind?
Also wenn es um Olympische Spiele geht, dann muss man schon vor Ort sein, um sich mental mit all den Dingen so zu beschäftigen, dass man im Wettkampf später nicht überrascht wird. Das heißt also, die schlechten Leistungen entstehen eigentlich immer dann, wenn etwas im Wettkampf nicht so funktioniert, wie man dachte. Das kann ja ganz schnell passieren, wenn auch einfach so ein paar Sportfreunde dann zu schnell weg und man kann dann nicht darauf reagieren, auch wenn man sich das vor alles im Kopf schon mal hat durch den Kopf gehen lassen. Und wenn man Extreme macht, dann, dann ist man weniger überrascht. Ich sage nur mal so ein Beispiel, als ich 76 oder 75 im Herbst fiel ich aus dem Olympiakader raus. Ich musste alles zu Hause mit meiner Frau und meinen Freunden alleine bewegen, um die Chance, bei Olympia dabei zu sein, dann einen Weg zu kriegen. So, dann hat meine Frau mich eigentlich überredet, weiterzumachen, weil sie hat einmal gesagt, ach weißt du, du trainierst jetzt schon zweimal pro Tag in der Regel und die Afrikaner, die guten Läufer dort, können ja nur zweimal trainieren, weil es am Tag dann so heiß ist. Die trainieren wirklich was früh und abends. Und guck mal, wenn du nur Frühtraining machst, dann machst du früh mal so 10 Kilometer Läufchen, läufst beim Bäcker vorbei und du bereitest schon das Frühstück vor, du bringst die Brötchen mit und dann hast du schon mehr getan. Dann müsstest du eigentlich schon besser sein als sie. Die kriegen direkt wieder vor die Fallen. Und dachte, das schaffst du. Auch die kamen noch zusätzlich mein Freund, der auch guter Läufer war, und der sagte, du bist auf der Olympia, dann müssen wir zusätzlich noch trainieren. Und da kam dann nicht schon, weil ich so 50 Kilometer im Knochen hatte, kam abends an, ja komm, jetzt können wir mal richtig trainieren. Ja, und dann wohnte ich in der fünften Etage in einer Neubauwohnung, kein Fahrstuhl. Und dann kraucht man wirklich nach der vierten Einheit doch bloß und so mühsam die Treppen hoch. So, und dann dachte ich aber auf dem Weg trotzdem gedacht, Mensch, Frank Schocker in Amerika, Olympiasieger 72, der kann jetzt ja auch viel mal trainiert haben. Also bist du theoretisch noch nicht der Beste. Und dann kam das ganze Jahr und dann dachte ich mir, überlegt, was könnte man denn noch machen? Weil zum nochmal laufen gehen, hatte ich keinen Bock. Das hat gereicht. Und dann hatte ich zufälligerweise irgendwann eine Nummer den Papierkorb hinein, habe den Papierkorb wieder runtergepackt und erst als ich schon zwei, drei Treppen hinter mir hatte, habe ich gemerkt, dass ich die Treppen ja nicht mehr kann. Dass ich plötzlich das Selbstbewusstsein hatte, heute bist du der Beste. Das hat so eine Kraft freigesetzt. Und dann habe ich solche Dinge natürlich öfter gemacht. So, das ist auch dann zum Schluss eigentlich nur so gewesen wie Training, wie normales Training. Da denkt man nicht am Wettkampf. Und jetzt kommt auch die Situation im Wettkampf. Frank Schorner, der bei ab der Hälfte immer die Leute zerfetzt hat mit seinen Zwischensports 2000 Meter, so, und ist dann plötzlich weggelaufen. Und keiner folgte ihm und ich als Anfänger dachte, Mensch, du wolltest doch deinen Trainer mal bei 30 Kilometer in Kiemann vom Rad stoßen und den Rad weiterfahren. Und da hast du den Mut gemacht, hast du nicht umgeschaut, weil sie sagen, wenn der Frank Schotter wüsste, was mit mir auf ihn drauf zukommt, ich wollte mal irgendwie das Mut machen und die 30 Kilometer schauen, so wie man manchmal so ins Dunkel abends ins Dunkel ruft. Und ja, das war dann plötzlich. Habe ich mich entschieden, in der Fringschocker näher zu machen und auf einmal fehlen, da hatte ich schon so 30 Meter Vorsprung, auf einmal fehlen 5 Meter. Und dann merkt man plötzlich, wie es bei den Beine geht, nach oben ist ein Fährling, auf das zu lassen, über langsam weiterlaufen, jetzt zu werden, eine Beteiligung geholt. Und in solchen Situationen, wo man oft gehen will, nur Speine, kommen sie oft in den Beine rein. Da sagte ich mir, Mensch, du hast doch jetzt den Papierkorb weggebracht. Und zack, war ich dran. Und das meine ich, man muss also unwahrscheinlich viele Dinge machen, um dann im Kopf super so klar zu sein und im Besonderen was wirklich großartig zu vollbringen. Da muss man sich hart erkämpfen.
Ich habe im Podcast von dir gehört, dass du ja auch extrem viel Mentaltraining machst, dass du sogar, dass der Wettkampf an sich für dich, je nachdem wie der Wettkampf ist, schon sehr, sehr anstrengend ist im Vorfeld und du ja immer die letzte Runde ist eigentlich deine Stärke. Was ist, und du hast Mentaltraining, woran habt ihr gearbeitet? Und was, also jetzt auch mal, was kann man als Normalsterblicher davon lernen?
Ja, es ist halt schwierig, dass als Normalsterblicher sich da was rausziehen zu können, weil das teilweise andere Beweggründe sind als das, was man halt bei so einem Marathon als normaler Läufer, sage ich mal, macht. Bei mir ist ja auch ein gewisser Druck, Leistungsdruck halt dahinter, der jetzt nicht nur von mir ausgeht, sondern natürlich auch auf mir lastet, gerade wenn du halt für Deutschland halt startest. Meistens ist der, den man sich ja selbst macht, am größten in der jeweiligen Situation, aber das ist halt meistens ein sehr, sehr großes Problem eben. Und wie ich halt schon so ein bisschen einfach etwas darüber das Thema angerissen habe, arbeite ich seit genau fast einem Jahr jetzt mit dem Mentaltrainer zusammen. Aber das hatte jetzt sehr weniger damit zu tun. Ich fand das auch immer Quatsch, weil ich habe mich sehr stark eingeschaltet, also da ich auch eh und je immer alleine trainiere und quasi diesen ganzen Prozess ja selber mit mir durchgemacht hat, egal ob Regen, Sonne, was auch immer. Ich habe mich immer alleine durchgekämpft und dachte, ich bin deswegen stark. Aber der Grund, weshalb ich mit dem Mentaltrainer zusammenarbeite, ist, das können ganz, ganz kleine Dinge sein. Das ist jetzt nicht so, dass der mir irgendwas sagt, sondern der fragt mich was und ich reflektiere dann selber. Ich habe mich einfach durch die Zusammenarbeit mit dem Trainer irgendwo viel mehr selber reflektiert oder ich weiß viel, viel mehr jetzt, warum ich jetzt eigentlich hier stehe. Weil teilweise, wenn du in so einen Wettkampfmodus schlüpfst und bist dann dort schon zwei Tage früher im Hotel, du bist nicht mehr in deiner eigenen Welt. Also du fühlst dich irgendwo fremd und du bist gedanklich nur an diesem Wettkampf. Kann dann teilweise auch gar nicht mehr jemanden bei WhatsApp antworten, weil ich so auf mich selbst fixiert bin und mich eigentlich nur noch mit dem Rennen auseinandersetze. Das geht so weit, dass ich eigentlich gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt mache in meinem Leben sonst, weil ich so vertieft bin. Und da ist halt eben dann die Schwierigkeit, den Kopf zu bewahren im richtigen Moment, eben bei dem Rennen, das abzurufen, was man sich ja so lange aufgebaut hat. Und teilweise war es wirklich so, gerade bei meiner ersten Olympiade, dass ich in das Stadion reingelaufen bin, das halt logischerweise der war, weil er Corona war, aber ich gehe in das Stadion und ich habe teilweise nicht mal gewusst, was ich klar machen muss. Also klar laufen ist jetzt nicht schwer, aber ich stand dort und dachte, Scheiße, was mache ich hier? So, also ich habe einen Blackout-Moment beim Einlauf zum Wettkampf. Ja, einfach, weil man halt einfach so in diesem Tunnel ist und daran halt irgendwie schon vorher fast zerbrochen ist, dass man dann zu dem Zeitpunkt eigentlich schon komplett leer ist und gar nichts mehr abrufen kann. Also so ging es mir teilweise so. Und weil das Schwierigkeit beim Laufen ist ja, du kannst dich auf dieses Rennen nicht vorbereiten, wie beide mal schon gesagt haben. Du kannst alles tausendmal durchspielen, aber am Ende kommt es eh anders. Und das ist halt das Schwierige, was uns halt unterscheidet zu einem 100-Meter-Sprinter oder zu einem Werfer oder zu einem Springer. Wir haben halt ihre Leistung selbst in der Hand. Die Sprinter müssen auf der Startsignal warten, aber ein Weitspringer, der läuft an und springt oder ein Werfer. So. Aber ich bin halt auf ein bisschen Angst an der Laufbahn beim Rennen angewiesen und weiß nie, was in den Köpfen gerade vorgeht. Und da halt munter zu sein und auf alles vorbereitet zu sein, weil im Fernsehen sieht es immer leichter aus, aber wenn du halt irgendwo vor diesen Zehen läufst, kann es für dich anders aussehen wie im Fernsehen.
Das kann ganz schön ruppig werden.
Ja, und ja, das ist halt eben die Schwierigkeit, die man halt einfach nicht sieht und die einen fertig macht im Vorhinein. Mit dem Mentaltrainer habe ich halt daran gearbeitet, das Ganze halt ein bisschen objektiver zu sehen, wie man so ein Rennen aufbaut, was ich mir vorgehe. Und das habe ich immer gesagt, letzte Runde ist meine Stärke. So, dann läufst du die ersten zwei Runden und dann fällt es dir langsam schwer und dann denkst du so, warte auf die letzte Runde, das ist deine Runde. Und dann läufst du und fühlst dich dann halt schon so nach vier Runden so, oh Scheiße, jetzt bin ich schon ganz schön im Arsch und so, aber die letzte Runde ist deine. So, weil ich war gedanklich schon nur auf der letzten Runde, aber habe einfach in dem Moment meinen Gedankengang verloren und war eigentlich wo ganz anders. Und eben mit so einem Mentaltrainer arbeitet man dann eben, dass man im Hier und Jetzt ist, wirklich jedes Jahr ins fokussiert und ist hier auf dem Vordermann konzentriert, auf das Fan. Genauso habe ich es bei der Europameisterschaft gemacht. Und hinten raus hatte ich ungeahnte Kräfte, die ich freischalten konnte, eben weil ich mich voll und ganz in den jeden Schritt quasi bei mir war. Ich habe jedes Hindernis anguckt, fokussiert und konzentriert. Und ja, das ist dann eben das Ziel von so einer Arbeit. Aber das war auch gar nicht so schwer. Wir haben das in einem halben Jahr hinbekommen. Aber es sind teilweise wirklich kleine Dinge, wo man halt einfach darauf achtet, das Sensor liegt irgendwo. Das ist ja auch beim Marathon, ja, genau 3000 Meter. Aber die können trotzdem lang sein.
Ja, beim Marathon kann eh nicht viel passieren. Ja. Selbst bei 10 Kilometern, ja, Richard, erkennst du da auch ein paar Dinge wieder? Also gehst du auch Eventualitäten, Optionen im Vorfeld durch und bereitest dich da irgendwie darauf vor? Hast du oder irgendwelche Rituale vorm Start? Oder einfach uns?
Also erstmal diesen Leistungsdruck von meinen beiden Freunden bei mir, den habe ich natürlich nicht. Und was einem da alles so durch den Kopf gehen muss, wenn man mal Olympia startet, ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber Rituale habe ich nicht. Das haben viele Läufer und das kann natürlich einem auch viel bringen, weil man damit so ein bisschen den Druck aus dem Wettkampf nimmt und diesen sich am Ende sagt, okay, es ist, wenn man vom Training was schon mal macht und das ist dann sein Ablauf, keine Ahnung, wie soll man als letztes anziehen oder irgendwas bestimmtes essen trinken. Und das in den Wettkampf zu nehmen, normalisiert natürlich den Wettkampf. Das brauche ich nicht, weil ich damit noch nie so einen Riesendruck hatte. Für mich ist im Wettkampf immer ich habe den Plan, den ich den machen will und die Rennstrategie. Und da es für mich nicht auf taktische Rennen hinausläuft, wie in Meisterschaften, sondern ich immer gegen mich selbst mal ins Zeit laufe, versuche ich die so lange wie möglich durchzuziehen. Und ab dem Punkt, an dem ich mal mit meiner Zeit hinterherhänge, zuletzt ist mir das im Halbauto öfter so gegangen. Ab dem wird es für mich total schwierig. Da müsste ich mich vielleicht nur mit Karl das Team sitzen. Weil das ist dann der Punkt für mich, wo ich den Fokus so ein bisschen verliere. Aber das wird euch allen nächstes Jahr nicht so gut. Weil ihr ja nicht umhüllen zu werden, die 30 Minuten auf 10 knacken wollt oder den Olympiasieg, sondern ihr wollt halt den Schlussteil genießen und ins Ziel kommen. Und damit glaube ich, wäre einem geholfen, wenn man sich da mit drei ein bisschen ins Hinsehen bewegt und aus den eher immer messbaren Zielen von Zeit und Ergebnis rausnimmt. Da hat man, glaube ich, dann irgendwann mehr Spaß daran.
Da hast du eigentlich genau die perfekte Überleitung gemacht. Danke dir, weil wir wollen zum Thema Wettkampfstrategie und Pacing noch was sagen. Es ist sicherlich ein Thema, was viele ambitionierte Freizeitläufer auch interessiert. Ja, wie man sich so ein Rennen einteilt. Und dank unser Waldemar, der Marathon-Spezialist, das geht die Frage auch auf den Marathon jetzt nochmal. Wie sieht für dich der perfekte Marathon aus? Also wie würdest du den einteilen, wenn du dir das dann malen könntest, ohne dass vielleicht alle anderen mitmachen? Ja, und die dir Wege kommen nach und Sprints machen und sowas.
Ja, das ist nur, wenn die anderen vernünftig rennen.
Ja,
und man hat das mit den Augen auch. Das ist ja manche, wenn die ersten 1000 Meter los, als ob sie da bloß 1000 Meter rennen.
Das ist Fernsehen da.
Und auch schon nicht. Und nein, Marathon ist tatsächlich sachlich starten. Müssen nicht unbedingt zu langsam sein, aber man muss ganz sachlich in seinen Leistungsverhältnissen starten. Und dann muss man im Kopf mindestens die ersten 25 Kilometer sich immer versuchen, runter zu fahren. Denn je mehr ich den Kopf anstrenge, desto mehr Energie verbrauche ich. Und dann muss man natürlich auch die Kunst verstehen, dass man sich im zweiten Teil der Strecke, egal ob 10 Kilometer oder Halbmarathon oder Marathon, dann muss man schauen, dass man sich motivieren kann. Und manchmal ist es eben nur eine kleine Gruppe, die vor einem läuft, dass man so, die will man jetzt erreichen. Und wenn man dran ist, dann hat man sich schon erstmal gefreut, hat man sich geschafft, hat der Schaffner auch die nächsten Gruppe zum Beispiel. Ja, also man muss sich wachrütteln. Man muss dann wirklich versuchen, nach vorne sich immer mehr zu motivieren. Und dann fehlt auch der restliche Schwärm. Wenn man zwischen losgerannt ist und dann sieht man, mit sich selber zu tun hat, nein, das darf nicht passieren. Man muss sich das dann sehr gut einteilen. Und lieber so langsamer anfangen als zu schnell.
Okay, und ihr musstet das damals natürlich vorrangig mit Gefühl machen, denn sowas wie eine schöne GPS-Uhr gab es ja nicht. Also musst du das spüren, wie schnell du bist.
Nee, man müsste selber drauf haben, dass man da einfach mit dem Konto vorne hat. Und dann noch
was. Okay. Ja gut, dann bin ich schabmatt. Wir rennen einfach mit der Spitze mit und dann kommt die Zimmer.
Dann lasse ich vielleicht dich an, Matt.
Aber was mich noch interessieren würde, man findet ja von den alten Cremen keine Zeiten und klar, bei Olympia ist das ein taktisches Rennen, man will in der Gruppe bleiben, aber wir haben jetzt gehört, hier in den 80ern beim Karl-Marx-Lauf hier ging es für dich darum, die Olympianorm für die Auswahl zu laufen und unter 2:12 zu bleiben. Hast du da, wie lief das bei euch? Seid ihr die erste Hälfte schneller angegangen? Also wenn du jetzt zum 2:12 laufen musstest, hast du dir da erst noch eine 65 vorgenommen für den Halbmarathon und dann geschaut, was passiert? Bei mir fällt es immer sehr schwer. Ich bin noch nie einen Halbmarathon leider mit einem negativen Split gelaufen. Also die ersten 10 schneller als die zweite 10 schneller als die erste. Deswegen ich immer, wenn ich mir eine neue Zeit vornehme, erstmal 10, 20 Sekunden Puffer auf dem ersten 10 einplane. War das für euch genauso? Oder?
Ja, die Norm, die war schon natürlich immer schon das Dominierte, aber es ist ein Fehler, wenn man nur an die Norm denkt. Weil ja das Entscheidende ist, erstmal das Rennen zu beherrschen, mit seinen Gegnern mitlaufen zu können. Und dann sich, wie gesagt, im letzten Teil so zu motivieren, dass man dann weiter auch die Norm schafft. Und das war hier in der Karl-Marx-Stadt eigentlich immer gut, weil relativ seriöse Rennen gelaufen waren. Die waren zwar schnell, aber die waren die mal 15 Minuten, mal 16 Minuten, ne? Eigentlich immer so ein schönes, gleichmäßiges Rennen. Und das ist Gold wert für einen Marathonläufer. Und wenn dann zum Schluss eine gute Zeit rauskommt, dann waren wir froh drüber. Und ja, schlimmer war das eigentlich gewesen in der Vorbereitung für mich für die Olympischen Spiele 84. Als dann, da war die Norm so etwas langsamer als die 4 Jahre davor. Da waren auch auf die Norm 2:12. Und als zweifacher Olympiasieger durfte ich dann damals schon Modell R, was sonst nie gestattet wurde, sagen, wo ich meine Nominierungsrennen laufe. Und dann war ich natürlich voll dabei, ganz langsam aufzubauen im Jahresverlauf. Im Dezember wollte ich nach Fukuoka. Fukuoka ist ein Leistungsmarathon mit, ich sag mal so, 100 Läufern. Aber mit 1 Million Zuschauern an der Strecke. Und das, wenn man 5 Jahre trainiert hat, so, das braucht man sowas mal, dass man mal eine gewisse Sie erwundert. Die Japaner, das sind ja manchmal wirklich komischen Leute, die haben im Dezember schon gefragt, Anfang Dezember, als ich gefahren bin, Herr Schabinski, wie ist Ihre Kondition? Ich dachte, boah, geht einigermaßen. Wie schnell möchten Sie laufen? Ja, ich möchte so 2:15 laufen. Da haben Sie schon. Da waren sie schon nicht glücklich, weil die dachten, es kommen 2 Olympiasieger rein, der Weltrekord. Aber das fasste nicht das System, das Trainingssystem rein. So, und dann habe ich gedacht, und welchen Platz möchten Sie belegen? Dachte ich, was soll ich das? Wie soll ich meinen Platz schon mal raus haben? Habe ich aber dann in der Partei reingeguckt, wer es läuft. Da habe ich gesagt, da werde ich wahrscheinlich 13 oder 14, habe ich gesagt. So, dann habe ich auch gleich gesagt, ich komme im Februar wieder nach Tokio und werde 2:12 laufen. Und dann will ich nach L.E. und werde Weltbestleistung laufen. Und ja, man kann viel erzählen. Dann lief ich in Fukuoka 2:15 und, ein paar Sekunden, und wurde genau, habe genau den Platz belegt, den ich rausgesagt habe. Oh, ich habe es gar nicht gesagt. Für mich im Februar wieder nach Tokio, wieder der gleiche Aufmarsch. Zweifacher Olympiasieger hat in Japan ein großes Auslaufen. Da hat man schon, wenn man ins Flugzeug steigt, sind schon 10 Kammer was da. Und dann wieder in den Raum rein und dann, wie ist die Kondition? Ja, gut. Ich möchte Sie laufen. Ja, 2:12, habe ich da schon im Dezember gesagt. Wie Platz möchten Sie belegen? Ja, und dann hatte ich wieder reingeguckt, weil wir uns selbst erfahren, ich habe das wahrscheinlich 7. Oder 8 habe ich gesagt. So. Und dann laufe ich ins Stadion rein, gucke nach vorne, waren noch 100 Meter, knapp 100 Meter, großer Monitor, 2:11, 42 oder was, dachte ich 2:12, Schaste. Dann war der Jörg Peter, war da noch vor mir gewesen in dem Rennen. Dann laufe ich bei 2:12, 0:0, da war die Ziellinie, werde 8. Ich hatte eine Presse, das können wir ja als Vorstellung. Ja, und ich dachte, ich brauche nicht starten, weil wir können nicht starten, weil für die war ich Olympiasieger. Also ich war tatsächlich auch für 205 so im Trainingsrhythmus.
205?
Ja.
Wahnsinn, meine Mann. Okay, ich glaube, ich spreche alle, wenn ich erstmal meinen riesen Respekt bekomme. Aber mach mal die nächste Frage.
Entschuldigung, wenn ich jetzt so weit ausgeholt habe.
Aber wenn du dann, wie gesagt, hast 2:12:00 willst, 7. Platz, Tokio, ich komme, hast du dann zumindest eine Uhr dabei gehabt? Weil ihr habt ja auf jeden Fall trotzdem an der Seite die Kilometermarken gehabt. Also auch eine.
Ich war analog. Oh, das ist im Ziel war und das ist wohl 12 Uhr.
Also alles nach Taktik und
Befehl. Nein, ich dachte, das. Okay, ist also mein Rennen mit Marm oder Spitze und dann gucken, was rauskommt.
Gut, würden heute viele Leute anders sagen. Ich glaube, keiner würde so wie du voraussagen, was da läuft.
Und ja, heute bestimmen ja auch die Pacemaker das Tempo. Ja, und da bist du auch mit Marm, wenn du da gewinnen willst. Das gab es bei uns vorher alles ja noch nicht.
Okay. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon.
Ja, wir springen mal zum letzten Thema, weil das ist noch mal sehr interessant. Das müssen wir noch kurz machen. Da geht es um Ernährung im Wettkampf und Training. Ja, das ist ja gerade in den letzten Jahren fast revolutionär, was sich da im Sporternährungssegment.
Genau, und weil ich die Antwort kriege, ich würde gerne mal mit dem Amateur und dann vielleicht 3000 Meter bevor er Waldemar ranlassen. Mach, wie sieht deine Ernährung aus?
Okay, du hast gesagt, du kennst die Antwort schon. Genau, ich bin seit einigen Jahren jetzt schon vegan. Und kam damit wahnsinnig gut klar. Zuletzt war ich auch im Höhentrainingslager in St. Moritz mit Johannes Motschmann und Max Dahn, die auch beide vegan sind. Wir hatten deutlich Spaß zu dritt. Für mich erleichtert das im Alltag, dass ich die keine Regeneration, die ich mir gebe, dass ich in der gut klarkomme. Also es kommt bei mir durchaus vor, dass ich weiß, ich muss um 10 Uhr im Gericht sein, dann muss ich da um 9 Uhr los. Das heißt, um 7:30 Uhr, um 8 Uhr kann ich noch einen kurzen Lauf machen, aber dann möchte ich natürlich nicht um 5 oder um 6 Uhr aufstehen, damit ich da irgendwie 2 Stunden Verdauung habe, sondern da esse ich um 7 eine Banane und ein Brötchen und noch irgendwas und dann laufe ich 7:30 Uhr direkt los und das klappt bei mir auch ganz gut. Ob das jetzt daran liegt, dass ich mich nicht mit tierischen Produkten da groß verdaue, sondern dass das bei mir ohne läuft, ist wahrscheinlich typenabhängig, aber damit komme ich gut klar. Im Wettkampf dediziert, verpflege ich mich nicht groß, aber ich laufe auch kein Marathon. Also für einen 10er gibt es bei mir vorher ein normales Bier mit ein bisschen Koffein und bei einem Halbmarathon genauso. Und da nehme ich mir noch eins mit, aber trinken und essen. Sonst habe ich bisher im Wettkampf auch nicht. Also meine gehen jetzt zum Glück auch nur gerade eine Stunde im Monat maximal. Das ist so mein Ernährungsalltag und mit den Süßigkeiten, das war mal besser. Und zuletzt muss ich sagen, gerade im Sommer auf dem Fahrrad, wenn man irgendwie sonntags bei der Tankstelle hält, sind die Gummibärchen hoch im Kurs. Ich weiß nicht, ob es das Carlos sagt, aber der würde jetzt bestimmt dann für den zu sein.
Also nur mal ganz kurz für den Normalmenschen übersetzt, ein normales Gel hast du dir reingehauen. Das ist im Prinzip so ein kleines Beutelchen, wo eine Kohlenhydratmischung drin ist, die dir die nötige Energie für deinen 10-Kilometer-Lauf oder Halbmarathon quasi schon mal nochmal reinschiebt. Ja, so die restliche Füllung, wie hältst du es, das muss ich noch kurz fragen, wie hältst du es mit Pasta-Party? Also so ist ja auch so ein ganz gängiges Thema vor einer Marathonveranstaltung, dass man gemeinschaftlich sich noch mit Mühlen vollstopft, um die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. Prinzipiell sinnvoll, oder?
Von 10-Kilometer-Lauf bin ich jetzt kein Riesenfan von so Carb-Loading. Ja. Vor meinen Halbmarathons, aber mache ich es tatsächlich so, dass ich die 2-3 Tage vorher jetzt nicht mehr ganz so viel mit Ballaststoffen arbeite. Also da ist dann weniger Gemüsefalle, sondern ein bisschen pure Kohlenhydrate und die klassische Pasta-Party mache ich auch. Ob das jetzt einen riesen trainingswirtschaftlichen Sinn hat, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich finde es ja immer gut klargekommen damit. Am Abend vorher irgendwo, wo man dann da ist, in Berlin sonst so, sich schön beim Italiener den Bauch vollzuschlagen. Und da ich damit noch keine Probleme habe, werde ich das so beibehalten, auch in Chemnitz. Aber ich habe jetzt keine, da ich jetzt kein riesen wissenschaftliches Ärzteteam habe, das mich betreut, kann ich nicht sagen, ob ich ohne das anführe. Deswegen, das ist.
Dann frage mir jetzt gleich mal. Wählst du deine Ernährung nach Training aus, also nach der Distanz oder dem Programm, was du trainieren musst?
Also jetzt normal im Alltag, gern.
Das ist mit Kopfflächen da.
Okay. Also wenn du halt so doll im Training stehst, da isst du halt einfach, weil du es musst. Und jetzt, da ist ja egal, was du halt isst. Also man baut sich ein gewisses Grundwissen auf, was für einen jetzt gut ist und was man vermeiden sollte.
Aber ich bin zum Beispiel kein Veganer, aber ich esse zum Beispiel auch inzwischen weniger Fleisch, einfach weil ich gemerkt habe, dass es mir jetzt nicht so gut tut. Also ich esse eher so hauptsächlich vegetarisch. Und zum Beispiel Weizen esse ich gar nicht. Also Weizen ist für mich Gift inzwischen. Einfach, es hat sich herausgestellt, dass ich mit meinem Darm Probleme hatte. Und Weizen verklebt das eher, habe ich für mich entdeckt. Deswegen ist mein Carboloading eher auf Reisbasis. Und halt gibt da noch mehr Kohlenhydratquellen. Aber zum Beispiel Nudeln und Pizza, das ist für mich halt wirklich mal was, was ich mir jetzt in der Saisonpause gönne, wo ich halt, was mir einfach egal ist. Aber so im normalen Wettkampf und im normalen Leben ernähre ich mich eher locker. Also jetzt nie kaum nicht, dass ich darauf verzichte, aber ich achte auch sehr auf mein Gewicht und ernähre mich halt hauptsächlich halt von Gemüse. Aber das ist halt sowieso immer so ein kleiner Struggle. Also gesund ist das nicht. Ich hungere mich auch vor so einem Wettkampf dann halt immer runter. Dann fangen wir mal 2 Kilo dadurch. Aber es ist halt einfach nötig und es scheint ganz gut zu funktionieren. Und mein Carboloading ist dann halt wirklich dahingehend, dass ich dann in der Woche eben ab der letzten harten Belastung vor so einem Wettkampf dann eben vermehrt Kohlenhydrate esse und mich dann halt aufladen. Und da meine dann halt im Vergleich zum Marathon oder gemeinschaftlichen Straßenrennen eher abends stattfinden, muss man sich halt über den Tag dann irgendwie durchhangeln. Ich esse dann meistens am Vorabend nochmal richtig viel zum Frühstück, dann halt so vorsichtig, weil Milchprodukte meide ich zum Beispiel auch. Dann gibt es halt einfach so ein sporadisches Müsli mit Hafermilch. Und am Mittag eigentlich dann schon fast nichts mehr. Und dann gehe ich noch eine Stufe über das Gel und nehme dann halt so Natriumcarbonat, das quasi das Laktat hält. Und das wird den meisten Straßenläufern vielleicht nicht ganz so viel bringen. Das ist eher für die, wenn das Laktat kurz nach oben schnellt, dass es halt eben noch ein bisschen gedrückt und gepuffert wird. Und das ist so ein bisschen das legale Doping der heutigen Zeit. Das ist für viele und für mich auch fast nicht mehr vorstellbar, einen Wettkampf ohne dem zu laufen. Aber das Thema Ernährung, das wäre es jeder, also wenn ich irgendjemanden frage, frag mich mal so das Laufen, was hier ernährst du dich? Ich denke, ja, das ist so ein spezielles Thema, gerade was das Thema Unverträglichkeiten angeht oder irgendwelche Ernährungsformen, da kann ich jetzt nicht pauschal was sagen, da muss jeder sein eigenes Mittelmaß finden und ein Grundverständnis entwickeln. Das ist wahrscheinlich fast noch komplexer wahrscheinlich als das Lauftraining an sich.
Wir haben viel in der Triathlon-Szene zu tun und da geht es ja inzwischen darum, welche Kohlenhydrate man pro Stunde während der Wettkampf aufnehmen kann. Weil man welche Kohlenhydrate hast du denn für den Wettkampf aufgenommen?
Ja, uns wurde mal gesagt, wir sind in den Zeiten, wenn wir richtig viel Kilometer laufen, 1000 Kalorien stark. Das schafft, glaube ich, niemand. Wenn man vom Thaiser kommt, dann ist meist schon Mittag. So, dann hat man erstmal keinen Appetit. So, das ist schon schwer, überhaupt Kohlenhydrate oder so einzuholen. Und die Verhältnismäßigkeit, dass man 50%, 30, 20, das war so die Vorgabe, hat sich niemand dran gehalten. Wir hatten keine Gels, ja, und langsame Schuhe hatten auch. So, das heißt also, es wird alles überprüft, was man da sagt. Also ich glaube schon, dass die heutigen Erkenntnisse über die Ernährungsgeschichten Pluspunkte bringen. Ja, wir hatten das alles früher nicht, das ging trotzdem. So, und was wir auch gemacht haben, eine Woche vor dem Wettkampf, nicht immer, aber ein, zwei Mal im Jahr, dass wir diese Seilwind-Diät die Woche vor dem Marathon gemacht haben. Das heißt, also Montag, Dienstag, Mittwoch ganz auf Kohlenhydrate verzichtet, sodass die Depots ganz leer waren und damit eben der Sog umso größer war. Dann haben wir nochmal die ausgelastet. Eine gefährliche Methode, gefährlich deshalb, weil wir dann am Mittwochabend nochmal uns ausbelastet haben und keine Kohlenhydrate da waren. Da war am nächsten Tag manchmal der Oberschenkel oder das Jungskanto fest. Da hat man nicht gekonnt, weil da hat man sich ein bisschen Wettkampf nicht noch dran. Also das müsste man auch ein bisschen mit Feingefühl machen. Ja, und dann eben ganz einfach 2 Tage richtig Kohlenhydrate reingeschüttelt. So, und den letzten Tag vor dem Wettkampf ganz normal gegessen.
Und du sagtest, Kohlenhydrat war dem. Ich halte nicht so viel davon. Es kann sein, wenn ich mich da irre. Ich habe mich auch mit dem Thema sehr intensiv später nach der Wende sehr intensiv beschäftigt. Und das ist wieder so eine immergehende Geschichte. Weil normalerweise verbraucht der Körper für die eigene Umsetzung das und was er isst, ungefähr 25% seiner Energie. So, ein bisschen weniger, aber in der Regel so in der großen Ordnung. Und wenn ich jetzt am Abend Kohlenhydrate esse, dann muss ich am nächsten Morgen gleich Hunger, weil die natürlich nach 4 Stunden durch sind. Und dann esse ich früh eigentlich viel mehr. Ich bräuchte vor Marathon früh nicht essen, weil dann habe ich 25% mehr Energie, weil die insgesamt ist die Energieförderung ja so, dass das nach etwa 12 Stunden in der Umsetzung ist und alles zur Verfügung steht. Wenn ich aber 4 Stunden vorher vom Wettkampf noch was esse, dann ziehe ich wieder diese Energie. Mir fehlen mir das in Beinen. Also man kann da schon mit Ernährung eine ganze Menge machen, aber wie gesagt, überall sensibles Thema.
Und während des Wettkampfes selber, was gab es bei euch? Also gab es dann wenigstens mal...
Früher war es ja so, dass erst ab 15 Kilometer die erste Verpflegungsstation war. Und alle 5 Kilometer gab es was zu trinken. Nicht alle 2,5 Kilometer, weil da werden sie alle schon in der Flasche los. Halte ich für einen Witz, weil jedes Organ braucht immer seine Ruhe. Wenn das ständig gefüllt wird, dann hat das keine Ruhe. Also da gibt es also viele Möglichkeiten, dass man da sachlich umgeht mit den Sachen. Und ich habe dann immer Tee genommen, 3 Minuten Tee, bisschen Salz dazu und dann zwischen 20 und 30 Kilometer noch einen Löffel Traumzucker ist das schon, ja. So, und dann zum Schluss meist nur noch Wasser. Ja, und damit war der Körper wahrscheinlich am besten versorgt. Und ja.
So, Jungs, wollen wir fangen. Also 209 mit schlechten Schuhen, halten wir nochmal fest. Ich und einen Löffel Traubenzucker.
Ich glaube, ich dann denken, wenn ich die Schuhe für gehabt hätte und noch die Ernährung, dann wäre es einfach schon rüber.
Ich denke, das, was du dir vorhin zusammengelegt hast, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so was anderes, wie mit Gels halt drin steckt, weil das ist eben schon vorbereitet ist und ja, einfach zu nehmen ist.
Also wir merken uns Prise Salz, Löffel Zucker und Rindentee, dann kommt man durch den Marathon und im Idealfall gewinnt man.
Ich habe ja immer noch als Trainer Triathlon betreut, wenn ich dann gesehen habe, dass ich manchmal ein Kilo Geld dort
das viel Geld.
Da fehlen dir nur noch das Schnitzel, ja.
Abschließend wünschen wir uns von jedem von euch einen Tipp für unser Publikum. Wie kommt man am besten durch Viertel, Halb oder ganzen Marathon? Wenn ihr nur einen Tipp habt, welcher wäre das?
Also ich würde als Tipp empfehlen, dass man dieses schöne Ziel im nächsten Jahr hier, ich bin überzeugt, es wird ein gut organisierter Marathon, dass man das miterleben sollte, weil das ist nicht nur im Laufe bis dort hinten was gut ist, sondern ich glaube, wenn man es geschafft hat, ist man richtig glücklich. In dem Moment sollte man sich nicht entgehen lassen.
Der ist schon mal gut. Richard?
Also ich habe auch immer einen Tipp bei der Hand. Nämlich einfach den ganzen Lauf lang lächeln. Das soll laut irgendwelchen US-Studien 2-3% Energiegewinn bringen. Die hätte ich noch nicht erlebt, aber was es auf jeden Fall bringt, ist, man gibt weniger schnell auf. Also vielleicht wird man nicht schneller dadurch, aber man bringt den einen oder anderen Lauf noch ins Ziel, den man vielleicht sonst nicht ins Ziel gebracht hätte. Und vielleicht ist man währenddessen auch noch als kleinen Nebeneffekt so am Lächeln, dass man dann in Chemnitz die ganzen Zuschauer und die ganzen Kulturacts da noch weiter von sich begeistert und noch mehr angefeuert wird und das Echo zurück dann einen Doppel schon erwacht. Wer weiß.
Ja, das ergibt doch schöne Bilder.
und das ist auch immer wichtig. Karl, jetzt kommt der entscheidende Tipp von dir.
Ich gehe zu günstigen Marathon.
Genau auf den Weg dahin ein, weil ich bin der festen Überzeugung, dass erstmal eine gute Vorbereitung schon mal die halbe Miete ist, dass man dann einfach mit einem sicheren, guten Gewissen sich an die Startlinie stellen kann und eben dann ja, schon mal nicht mehr so viel schief gehen kann.
Super, alles klar.
Darf ich in einer Sache mal sagen, ich habe hier das Büchlein mitgebracht, nur ein paar wenige, wo ich mal aufgeschrieben habe, was so ein dämlicher Marathonläufer bei den Marathonläufen bei Olympia so erlebt, dass es durch den Kopf geht. Und das könnte vielleicht auch motivierend sein.
Super, also das ist so eine ganze, ganze Menge. Du hast vorhin den Micha, glaube ich, eine Stunde lang schon Insider-Wissen erzählt von früher, von heute und so weiter. Aber darin alles zusammengefasst und du hast welche dabei.
Ich habe eine Stunde gekriegt, ja.
Sehr gut, sehr gut. Wunderbar.
Ich werde es mir durchlesen. Würdest du auch Autogramme geben?
Aha. Das ist wunderbar. Also dann sind wir durch. In Time, so wie es vereinbart war. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an unsere drei wunderbaren Gäste. Ja.